Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Meersch. Herzlich willkommen. Um mehr Lehrkräfte für Schulen zu gewinnen, gibt es ganz unterschiedliche Ideen. Einige davon hat ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz Ende der vergangenen Woche vorgestellt, die Ständige Wissenschaftliche Kommission. Und zu den Ideen gehören größere Klassen, mehr Unterrichtsstunden für Lehrkräfte und weniger Teilzeit. Und das sind Ideen, man kann es ahnen, die nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Denn schon jetzt läuft es an vielen Schulen nicht rund. Zum Beispiel haben Kinder und Jugendliche Probleme mit dem Schreiben. Ein Thema gleich bei uns. Außerdem geht es heute um Kitas. Wir stellen die Frage, wie Smartphones und Tablets den Kita-Alltag einfacher machen können. Wenn die Kita einen Tag geschlossen werden muss, weil zum Beispiel Personal ausfällt, oder wenn ein Ausflug ansteht und die Eltern ein Picknick mitgeben sollen, dann erfahren Eltern das oft per Mail oder telefonisch oder mit dem guten alten Zettel. Alle Eltern durchzutelefonieren, das ist aber sehr mühsam, und ob diese Zettel dann tatsächlich bei den Eltern landen, das ist oft ungewiss, und deshalb können mehr Planungssicherheit Apps liefern. Und da denken jetzt wahrscheinlich viele Eltern, oh nein, bitte nicht noch eine Kita-App auf mein Handy. Doch es gibt einen Kita-Verbund in der Kleinstadt Ahaus in Nordrhein-Westfalen, der hat's ausprobiert, und da finden tatsächlich viele, dass die Organisation besser klappt. Dennis Burg hat sich die App zeigen lassen.
Maria Prinz bringt jeden Morgen ihre Tochter Theresa zur Altstädter Kita Wilde Wiese. Seit ein paar Wochen schaut die Münsterländerin abends oder morgens vor der Abfahrt zur Kita noch auf ihr Handy.
Oh Kinder, wir müssen den Autositz noch mitnehmen. Ihr geht ja heute in den Wald.
Diese und andere Infos liefert die Kita-App Care, die nach den Herbstferien an allen städtischen Kitas in Ahaus eingeführt wurde.
Als es die App noch nicht gab, gab es eben eine Vielzahl an Zetteln, die ja entweder zu Hause an der Pinnwand hingen oder eben erst beim Kind im Rucksack. Dann kam man nach Hause, wo ist dieser Zettel? Oder Oma hat das Kind abgeholt und die hatte noch den Zettel. Und jetzt kann ich halt in der App nachgucken, hey, ne, wann war dieser Termin, und weiß einfach Bescheid.
Auch Krank- und Abmeldungen landen schnell auf dem Kita-Rechner oder den Tablets, die in den Gruppen ausliegen. Infos zu Allergien oder wer das Kind abholen darf, lesen die Erzieherinnen und Erzieher schnell und unkompliziert, sagt Kita-Leitung Christine Breuers. Vorher brauchte es für richtige Informationen viele Telefongespräche am Morgen und vor allem viel, viel Papierkram.
Zettel gehen verloren, Zettel werden nicht weitergeleitet, Zettel müssen ausgedruckt werden, gefaltet werden. Die Ressource Papier fällt dadurch natürlich auch nochmal weg. Wir haben jetzt mehr Zeit für die Kinder, weil wir einfach nicht so oft unterbrochen werden durch das Telefon, durch irgendwelche Nachfragen, durch Abmeldungen fürs Mittagessen. Solche Dinge werden jetzt einfach über die App gebündelt.
Laut eigenen Angaben ist die Stadt Ahaus die erste Kommune in NRW, die ihre Kitas mit der App ausstattet. Sie will mit ihrem Kampf gegen den Zettelwust die Kitas effizienter machen. Dass Eltern bei diesem Digitalisierungsschritt auf der Strecke bleiben, glaubt Digitalmanager Thomas Spieker nicht.
Aber wenn wir über Eltern sprechen, reden wir ja auch über digital affine Menschen. Die haben das Smartphone in vielen Bereichen im Einsatz und kennen Apps, wie sie funktionieren. Und da ist es nur logisch, dass wir das auch in dem Bereich von Kitas einsetzen.
Beim Datenschutz gäbe es kein Problem, sagt Spieker. Er hat während der mehrwöchigen Testphase den Anbieter der Kita-App, ein Start-up-Unternehmen aus Hamburg, genauer unter die Lupe genommen.
Also wir haben gerade durch Corona ja gemerkt, dass die Kommunikationswege ganz unterschiedlich waren. Häufig geht das über E-Mail-Adressen, auch über andere Messenger-Dienste. Und wir führen jetzt hier eine App ein, die absolut sicher ist. Und wir können den Eltern nicht nur einen effizienten Weg bieten, sondern wirklich auch einen sicheren Weg. Wir haben einen Dienstleister, der die Server in Deutschland hostet. Die Server sind zertifiziert. Wir haben dort auch ganz kritisch nachgefragt. Wir sind da auch im Austausch, dass wir wirklich da eine Sicherheit haben, dass die Daten sicher gespeichert sind und eben der Datenschutz zu jeder Zeit gewährleistet wird.
Das sei bei den bisher so gerne genutzten WhatsApp-Gruppen eher nicht der Fall. Das erleichtert auch Mutter Maria Prinz. Sie hält die Kita-App Care sowieso für viel übersichtlicher.
In der WhatsApp-Gruppe habe ich viele andere Informationen auch gesammelt. Und wenn ich dann die Nachricht von der Kita suche, scrolle ich mich durch alle Nachrichten durch. Und ich habe in der App selber nochmal direkt auch unterteilt in Termine und Dialoge oder Nachrichten, die ich dann mit den Erziehern austausche. Und so habe ich es strukturierter.
Die Wilde Wiese ist eine von 4 städtischen Kitas, die die App seit den Herbstferien im Regelbetrieb nutzen. Die Stadt Ahaus hofft, dass auch die nichtstädtischen Kitas im Stadtkern und in den umliegenden Ortschaften die App einführen. Ahaus versteht sich seit Jahren als Digitalstadt. Hier gibt es Restaurants, Hotels, Kaufhäuser ohne Personal. Hier wird alles mit einem QR-Code gemanagt. Online-Banking, Shoppen oder Essen bestellen und jetzt auch die Kita-Organisation mit dem Smartphone? Die Altstädterin Prinz hat keine Sorge vor zu viel Handykonsum. Der digitale Helfer sei schlichtweg eine gute Ergänzung zum Familienalltag.
Also ich gucke jetzt nicht jeden Morgen explizit aufs Handy, sondern nur, wenn beispielsweise jetzt auch eine Sturmwarnung rausgekommen ist. Ne? Das kommt ja auch dann schon mal im Winter vor, dass man dann nicht weiß, was ist los. Oder wenn ich im Kopf habe, okay, da war doch was diese Woche und ich bin mir nicht sicher, dann habe ich da nochmal schnell die Möglichkeit, um danach zu gucken. Gerade als Eltern hat man morgens ja nicht unbedingt den Kopf, sich um die organisatorischen Sachen für die Kita zu kümmern. Das passiert ja oft, ich sag mal, abends vielleicht noch mal kurz auf dem Sofa oder in der Mittagspause. Und dann kann man da die Dinge erledigen und auch noch mal abchecken.
Und ganz wichtig, trotz Digitalisierung gibt es auch weiterhin das notwendige und beliebte Türangelgespräch. Dank der App sind die Erzieher wieder entspannter und haben dafür auch mehr Zeit.
Eine Kita in Ahaus im Münsterland hat's ausprobiert. Hier läuft die Organisation des Kita-Alltags jetzt über eine App und da sind viele begeistert. Ob da noch mehr geht und welche Chancen überhaupt in der digitalen Kita liegen, an dieser Frage forscht auch die Wissenschaft. Zum Beispiel Helen Knauf. Sie ist Professorin mit dem Schwerpunkt Bildung im Kindesalter an der Fachhochschule in Bielefeld. Und sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie Apps und andere digitale Werkzeuge den Alltag in Kitas verändern können oder wie sie sinnvoll eingesetzt werden können. Ich konnte sie heute erreichen und ich habe sie gefragt, Frau Knauf, was halten Sie denn von dem Beispiel aus Ahaus?
Ja, das Beispiel vermittelt, finde ich, einen guten Eindruck, was im Moment in vielen Kitas diskutiert und zum Teil auch schon praktiziert wird. Und so einzigartig ist das gar nicht, sondern ich kenne immer mehr Kitas und Träger, die das jetzt im Moment forcieren und umsetzen. Und eben gerade diese Kommunikation mit Eltern hat jetzt auch durch die Schließung und Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie immer stärker auf digitalem Wege stattgefunden. Einfach weil eben auch Aushänge oder Briefe die Eltern nicht mehr erreichen und ja, wie im Beispiel eben schon gesagt wurde, die Zettelwirtschaft ist ja dann auch nicht so effizient und übersichtlich.
Aber läuft das denn in der Regel über eine App oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Ja, die App ist schon das Mittel der Wahl. Es gibt dann noch Unterschiede, ob die dann auch über einen PC organisiert werden kann. Aber die App ist schon das Typische. Manche Einrichtungen nutzen auch ihre Website, aber das ist oft zu kompliziert.
Aber es geht vor allem um die Organisation oder was ist gemeint, wenn man wirklich über die digitale Kita spricht?
Das ist eine gute Frage. Also was man ja auch vorab sagen muss, ist, dass die Digitalisierung in den meisten Kitas auch längst angekommen ist. Also wir sollten nicht so tun, als wären Kitas jetzt völlig digitalfreie Zonen. Verwaltungsaufgaben, sowas wie Platzvorgabe oder Personalplanung, werden ja seit langem größtenteils digital umgesetzt. Das ist normal sozusagen. Was wir aber eben im Moment besonders stark beobachten können, ist ein großes Wachstum bei der Nutzung dieser Kita-Apps, wie an dem Beispiel jetzt aus Ahaus, die aber natürlich auch weitere Aufgaben noch außerhalb der Elternkommunikation unterstützen können, sowas wie Beobachtung und Dokumentation. Und wo eben auch total viel passiert, auch sicherlich durch Corona angestupst, ist der Bereich der Weiterbildung. Immer mehr Fortbildungen finden eben inzwischen auch online statt.
Aber wenn Sie sagen Beobachtung und Dokumentation, dann geht es ja um die Kinder im Kita-Alltag. Also dann geht es darum, wie arbeiten wir. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir schon vorstellen kann, dass viele Eltern sagen, muss das jetzt unbedingt sein mit einer Kamera, muss man da mit einem Handy rumlaufen und die Kinder filmen. Darum geht es ja dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Also das ist sicherlich so ein starker Kritikpunkt, der auch für viele Fachkräfte sicherlich ein Thema ist. Also es gibt ja eine grundsätzlich kritische Einstellung, würde ich mal sagen, gegenüber digitalen Medien, gerade wenn es um Kinder geht. Wir haben jetzt im letzten Jahr eine Befragung gemacht im europäischen Maßstab und da wird eben immer noch mal deutlich, dass gerade in Deutschland die Vorbehalte eben sehr groß sind, gerade um den Zusammenhang Digitales und Kinder. Und ich finde, diese Bedenken sollte man auch ernst nehmen. Es ist nämlich wichtig, dass man digitale Medien auch sehr bewusst und gezielt einsetzt. Aber es ist eben auch notwendig, digital und analog nicht so stark immer als Gegensatz zu denken oder als ein Entweder-Oder zu begreifen, sondern ich glaube, Kitas sind in erster Linie eben ein physischer Ort, an dem persönliche soziale Beziehungen, Bindungen, unmittelbare sinnliche Wahrnehmung im Vordergrund stehen. Und zugleich sind digitale Medien eben Teil dieser Welt und sollten eben auch Teil von Kitas sein, da wo es sinnvoll ist. Also das ist so der Drahtseilakt, den die Kitas, die Fachkräfte da leisten müssen.
Wir haben jetzt über die Ebene der Organisation und auch der Beobachtung gesprochen. Also das ist die Ebene der Erwachsenen. Aber wie sieht's denn aus im Kita-Alltag mit der Nutzung auch wirklich von Smartphones, von Tablets? Würden Sie sagen, da kann man Kinder auch schon ruhig langsam ranführen oder ist das dann noch zu früh?
Ja, also ich glaube, das ist schon sinnvoll. Medien sind ja Teil der Lebenswelt von Kindern und die Kita soll lebensweltorientiert sein. Und Medien können eben auch sehr vielfältig ein Thema in Kitas sein. Man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass Kinder jetzt in Kitas vor einer Spiele-App abgesetzt werden, sondern in Kitas wäre der produktive Umgang oder ist der produktive Umgang mit den digitalen Medien wichtig. Also sie können ja mit Medien zum Beispiel ihrem Forscherdrang nachgehen. Sie können etwas produzieren, auch künstlerisch etwas produzieren, musikalisch aktiv werden. Sie können aber auch über Mediengebrauch nachdenken. Also diese kritische Auseinandersetzung ist eben auch wichtig. Und dann gibt es noch so einen Bereich, der im Moment sehr stark gespielt wird. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat ja letztes Jahr so ein Gutachten zur Digitalisierung formuliert. Und da ist der Bereich Informatik eben sehr stark. Und dort steht eben auch nochmal, ja, das sollte eben auch in der Kita anfangen.
Aber das setzt auch voraus, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich da auch weiterbilden, weil das ist ja jetzt nicht originärer Bestandteil der Ausbildung.
Ja, genau. Also die Fortbildung zum Umgang mit digitalen Medien ist total wichtig, sowohl für die Arbeit der Fachkräfte als auch für die Arbeit mit den Kindern. Also da eben auch Erfahrungen zu sammeln, sich kritisch auseinanderzusetzen, auch einfach Know-how anzusammeln. Und da gibt es sicherlich Fortbildungsbedarf, aber auch wir als Ausbildungsinstitutionen, also Hochschulen, aber auch Fachschulen, müssen da eben jetzt nachlegen.
Aber das heißt, Sie sehen da schon Chancen statt Bedenken. Also Sie haben da eher eine Aufbruchstimmung, wenn ich es richtig raushöre.
Ja, ich würde das schon sagen. Also ich meine, die digitalen Medien sind ja auch da. Und die Kita als Schonraum zu konstruieren, ergibt, glaube ich, wenig Sinn. Und es ist wichtig, dass Kinder eben frühen, kompetenten, kritischen Umgang im Sinne von Medienbildung mit den Geräten lernen. Und ich glaube, dass das eben doch von immer mehr Menschen so gesehen wird. Und gerade die Träger forcieren das eben im Moment auch.
Helen Knauf ist Professorin an der FH Bielefeld. Sie forscht viel zum Umgang mit Smartphones und Tablets in der Kita. Und sie findet, Kitas sollten sich ruhig trauen, da auch mit digitalen Medien zu arbeiten. Denn für Kinder gehören sie schließlich ganz selbstverständlich zum Alltag dazu. Dass Schulen und auch Kitas digitaler werden, das ist die eine Entwicklung, die wir beobachten. Auf der anderen Seite, und das ist überhaupt kein Widerspruch, legen Schulen auch viel Wert darauf, dass Kinder viel mit den Händen arbeiten. Also, dass sie zum Beispiel so oft es geht mit der Hand schreiben. Und da zeigen auch Studien, wer viel mit Stift und Zettel lernt, bei dem bleiben auch die Inhalte besonders gut hängen. Allerdings, und jetzt kommt das Aber, fällt vielen Kindern das Schreiben schwer. Und da hapert es nicht nur an der Rechtschreibung, es ist auch oft schwierig, das zu entziffern, was die Kinder da aufs Papier bringen. Stefanie Kowalewski hat nachgefragt, woran das liegt.
Der 9 Jahre alte Maximilian geht in die 3. Klasse und hat eine sehr flüssige Handschrift. Er selbst ist aber nicht immer zufrieden mit dem Ergebnis.
Also es war halt am Anfang ein bisschen anstrengend, das zu lernen. Und um ehrlich zu sein, so schön sehen die Buchstaben auch nie immer aus.
Gelernt hat er das Schreiben mit der Hand bei Ilona Bergmann. Sie ist Klassenlehrerin einer jahrgangsgemischten 1. und 2. Klasse an der Regenbogengrundschule in Kempen am Niederrhein.
Schreibschrift liebe ich über alles. Ich schreibe auch gerne Briefe an die Klasse, um zu zeigen, wie schön es ist, wenn man
handgeschriebene Dokumente hat.
Doch schon seit Jahren stellt sie fest, dass das Erlernen der Handschrift für viele Kinder mühseliger geworden ist.
Und Kindern, denen das wirklich schwerfällt, geben wir auch die Möglichkeit, einfach weiter die Druckschrift zu benutzen und dann nicht die verbundene Schrift.
Das deckt sich mit den Ergebnissen einer bundesweiten Umfrage unter Lehrkräften zum Thema Handschrift, die das Schreibmotorik-Institut zusammen mit dem Verband Bildung und Erziehung durchgeführt hat. Demnach war die Handschrift vieler Kinder schon vor der Pandemie alles andere als gut. Doch der Wechsel- und Fernunterricht haben das Problem verschärft, sagt Marianella Diaz-Meyer, Leiterin des Schreibmotorik-Instituts.
Kinder, die in Handschreiben schwach waren, sind noch schwächer geworden. Aber auch viele leicht und starke Kinder haben nachgelassen. Jeder zweite Junge und jedes dritte Mädchen haben Probleme mit dem Handschreiben.
In dieser Häufung kann das Grundschullehrerin Svenja Hansen zwar nicht bestätigen, aber auch sie sagt, dass das Handschreiben während der Pandemie gelitten hat.
Diejenigen, die die Schreibschrift zu Hause mehr oder weniger erlernen mussten, da sind ganz viele Richtungswechsel falsch sich gemerkt worden. Die Schreibrichtungen stimmen nicht richtig. Das heißt, hier musste ich dann teilweise nochmal zurückrudern und sagen, wir verbinden die Buchstaben so und so, damit das flüssiger ist.
Wenn die Kinder zu ihr in die dritte oder vierte Klasse kommen, sollten sie so flüssig schreiben, dass sie sich auf den Inhalt und nicht auf die Buchstaben konzentrieren können. Laut der Umfrage schreiben jedoch viele Kinder zu langsam, zu unleserlich und ihnen fehlt die Ausdauer beim Schreiben. Für die meisten Lehrer ist dafür der zu starke Medienkonsum und mangelnde Bewegung verantwortlich, erklärt Marianella Diaz-Meyer.
Die Bewegungszeit von Kindern in den 70er Jahren betrug täglich noch 3 bis 4 Stunden. 20 Jahre später war es nur noch 1 Stunde.
Doch je weniger Kinder sich bewegen, desto weniger gut entwickelt sich ihre Grob-, Fein- und Schreibmotorik, sagt Birgit Thies-Andermar, Diplom-Sozialpädagogin an der Regenbogenschule.
Und das führt natürlich dazu, dass vermehrt Schwierigkeiten bestehen, dass eine fließende und schnelle Handschrift erlernt wird und die Kinder eben sehr schnell ermüden.
Das kennt auch Maximilian.
Wenn man so ganz lange Wörter schreibt, dann tut einem irgendwann die Hand weh mitten im Wort. Da muss man sich halt dann noch durchkämpfen, bevor die Hand den Geist aufgibt.
Um Kinder fit fürs Handschreiben zu machen, wird ihre Motorik an der Regenbogenschule in Fächern wie Sport, Kunst oder Sachunterricht trainiert. Zum Beispiel durch Gleichgewichtsübungen auf Wackelbrettern, Basteln, Malen oder auch Kartoffelschälen. Und geschrieben wird ja eigentlich in fast jedem Fach, findet Svenja Hansen.
Dann sagt man, jetzt achten wir alle mal ganz besonders darauf, man kann schon an einem echten Thema auch die Handschrift weiterschulen.
Doch viele Lehrende fühlen sich dafür nicht gut genug ausgebildet, betont Marianella Diaz-Meyer vom Schreibmotorik-Institut.
Lediglich 1/3 der Grundschullehrkräfte gibt an, dass sie in der Ausbildung genügend Wissen über die Vermittlung des Handschreibens erworben hat. Vor allem, wenn es zu Problemen kommt.
An der Regenbogengrundschule setzt das Kollegium auf ein multiprofessionelles Team. Wenn Kinder über den eigentlichen Unterricht hinaus Unterstützung beim Handschreiben brauchen, holen sie sich die Hilfe von Birgit Thies-Andermar. Die Sozialpädagogin hat eine spezielle Graphomotorikgruppe, in der die Kinder spielerisch üben, wie sie zum Beispiel den Stift halten und mit weniger Druck schreiben.
Das sind 6 Kinder von 85 Erstklässlern, mit denen ich intensiver arbeite. Und wenn es wirklich Kinder sind, wo auch ich das Gefühl habe, da muss mehr gemacht werden, dann werden Gespräche mit Eltern geführt. Dann muss halt irgendwann der Ergotherapeut auch hinzugezogen werden.
Ziel ist eine flüssige, leserliche und flotte Handschrift, denn dann können die Kinder dem Unterricht besser folgen. Ob es dann die Druckschrift, die verbundene Druckschrift oder die verbundene Schreibschrift ist, wird im Kollegium oft diskutiert, räumt Svenja Hansen ein.
Es ist ein rein ästhetisches Anliegen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bauen oft internationale Netzwerke auf, um ihre Forschung voranzubringen. Und das ist ganz selbstverständlich, denn so entstehen viele neue Ideen und sie bekommen dann auch eine ganz neue Perspektive auf Dinge, von denen sie vielleicht dachten, dass sie sie schon kennen. Schülerinnen und Schüler dagegen haben diese Gelegenheit nur selten. Und das will ein Schülerkongress ändern. Der hat jetzt wieder in Straßburg stattgefunden. Rund 140 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben teilgenommen. Und sie haben auch etwas mitgebracht, und zwar eigene Forschungsprojekte aus Informatik oder Technik. Thomas Wagner war dabei.
Wir messen die Eigenschaften der Lauch. Es ist unser Fluss.
Das ist der Stirling-Motor. Kennen Sie den? Der funktioniert eigentlich so, dass von unten kommt Wärme und drinnen ist ein Gas Das dehnt sich dann aus und oben ist kälter und dann zieht sich wieder zusammen und dadurch kommt ein Kolben in Bewegung.
Also Kriminalwissenschaften ist zum Beispiel das Oberste, was wir haben. Das ist ein genetischer Fingerabdruck und es geht einfach praktisch um die Frage, um rauszufinden, wer hat den Menschen umgebracht. Und das ist einfach eine Möglichkeit, das rauszufinden.
3 von 27 Schülerforschungsprojekten auf dem Markt der Möglichkeiten im Technikmuseum Le Vasseau in Straßburg. Jovaine de France aus dem französischen Gübwiller stellt sein Projekt zur Erforschung eines Flusses vor. Lang Chorny aus dem schweizerischen Basel tüftelt an den Einsatzmöglichkeiten des Stirlingmotors und Cajun Rech aus Freiburg beschäftigt sich damit, wie sich ein potenzieller Mörder mit modernen kriminaltechnischen Methoden überführen lässt, DNA-Test inklusive. An Fantasie bei der Auswahl ihrer Forschungsprojekte mangelt es nicht beim 8. Trinationalen Schülerkongress und auch nicht an Begeisterung für die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Naturwissenschaft und Technik. Cajun Rech und Nina Rück aus Freiburg.
Es macht doch einfach Spaß zu erfahren, wie die Welt funktioniert und auch allgemein die Möglichkeiten. Also es wird ja auch immer weiterentwickelt, auch die Technik schreitet immer weiter voran und da sind natürlich die Möglichkeiten und die Methoden in der Naturwissenschaft immer besser und es macht einfach unheimlich viel Spaß, auch selber neue Dinge zu entwickeln.
Das Besondere am Trinationalen Schülerkongress in Freiburg, der grenzüberschreitende Erfahrungsaustausch zwischen den jungen Forscherinnen und Forschern. Andere Länder, andere Forschungssitten und andere Sichtweisen, um ein Problem zu behandeln. Der Blick über die Grenzen und der Austausch mit Gleichaltrigen, die sich mit Naturwissenschaften beschäftigen, können nicht früh genug kommen, glauben Cajun Rech und Nina Rück.
Ja, ich finde das sehr wichtig, weil natürlich unterschiedliche Schulen unterschiedliche Werte setzen und verschiedene Experimente durchführen und auch verschiedene Schwerpunkte in den Naturwissenschaften. Also zum Beispiel in meiner Schule, wenn dann ein bestimmter Schwerpunkt nicht so weit vertieft werden kann, dann kann ich mich an eine andere Schule wenden im Ausland.
Auch so, dass man verschiedene Sichtweisen kennenlernt. Andere Leute haben aus anderen Ansätzen geforscht, man lernt neue Denkweisen kennen. Vielleicht auch einen neuen Ansatz, der einem bei einem eigenen Problem weiterhilft. Und das ist einfach unglaublich wichtig, das aus verschiedenen Bereichen und verschiedenen Ländern kennenzulernen.
National natürlich sind die Länder alle unterschiedlich und arbeiten auch unterschiedlich. Und dieser Austausch zwischen Schülern vor allem, also wir sind ja alle praktisch im selben Alter ungefähr, das ist einfach mal spannend, wie so die anderen Länder arbeiten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass viele Länder einfach auch unterschiedliche Ressourcen haben, um solche Fragen zu beantworten und auch verschiedene Vorgehensweisen.
Ergänzt Schülerin Daria Minko aus dem südbadischen Lörrach. Jovaine de France aus der französischen Nachbarschaft sieht in dem grenzüberschreitenden Get-Together in Straßburg die Chance, die Sprache des Nachbarlandes besser zu lernen. Gerade auch dann, wenn es um die Präsentation der Forschungsarbeiten geht.
Ja, es ist sehr interessant für uns, für uns. Zu sprechen und es macht uns sprechen Deutsch.
Mal hört man Gespräche auf Französisch, mal auf Deutsch, häufig mit südbadischem Dialekteinschlag, mal auf Schweizerdeutsch. Dass diese grenzüberschreitende Gemengelage im Rahmen des jährlich stattfindenden Trinationalen Schülerkongresses stattfinden kann, hat mit der Einführung des Schulfaches NWT, das steht für Naturwissenschaft und Technik, im Jahr 2008 in Baden-Württemberg zu tun.
Und dort wurde damals im Kultusministerium die Idee geboren, dass man gemeinsam mit Frankreich einen Kongress macht, wo wir gegenseitig uns diese Projekte zeigen. Und hier werden jetzt insbesondere NWT-Projekte präsentiert.
Erklärt Ingo Kilian, Biologie- und Geografielehrer im südbadischen Freisach und Mitorganisator im Auftrag der Schulbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg. Klar ist, die meisten derjenigen, die da 2 Tage lang ihre Forschungsprojekte präsentierten, haben bereits mit 15, 16 Jahren eine klare Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft, zum Beispiel Schülerin Dario Minko aus Lörrach.
Ich würde auf jeden Fall in die Wissenschaft gehen, vor allem so Physik und Chemie interessiert mich sehr.
Die einen haben klare Ziele und die anderen Sorgen, denn es gibt neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt zur Zahl der Sitzenbleiber. Und die zeigen, mehr als 150.000 Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2021/22 eine Klasse wiederholt. Das sind etwa 60.000 mehr als im Vorjahr, ein Anstieg von fast 70%. Wobei man sagen muss, es gab im Vorjahr auch weniger strenge Regeln, wer sitzen bleiben sollte. Aber eine Entwicklung, die man beobachten sollte. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag. Hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop.